Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass ich sagen würde und behaupten würde, ohne mich wäre das nicht möglich gewesen. Hätte es wahrscheinlich ein anderer gemacht, vielleicht auf einem etwas anderen Wege. Aber klar ist, ohne mich wären die nicht in Leipzig gewesen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ja, wer hat denn das gerade behauptet? Ohne mich wären die nicht in Leipzig gelandet? Joachim Krug, das ist, ich habe ihn mal in dem Interview, was ihr gleich hören werdet, als Geburtshelfer, als Hebamme von RB Leipzig beschrieben und bezeichnet, denn ohne ihn würde es tatsächlich RB Leipzig so nicht geben. Ich glaube, ein sehr interessantes Interview, was ihr jetzt hören werdet. Es geht um die Entstehungsgeschichte von RB Leipzig. Wie hat das alles angefangen? Ich weiß, ihr kennt das schon und ich weiß, ihr kennt auch das, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Aber ihr werdet vielleicht nach diesem Interview oder auch schon während des Interviews ein paar Mal sagen, oha, das habe ich ja alles gar nicht gewusst. Ich finde ein sehr, sehr interessantes Gespräch, was ich mit Joachim Krug führen durfte, der damals als Sportdirektor, sportlicher Leiter den Verein RB Leipzig ins Leben gerufen hat, mit überhaupt entwickelt hat, nach Deutschland gebracht hat, genauer gesagt nach Leipzig, wie ihr eingangs gehört habt. Es hätte auch woanders hingehen können. Und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Mann, der heute leider im Verein keine Rolle mehr spielt. Auch das ist ein Thema. Hier das Gespräch mit Joachim Krug. Joachim Krug, das ist die Hebamme, der Geburtshelfer von RB Leipzig. Darf ich das so sagen?
Ja, einer von einigen.
Die das Ganze 2009 ins Leben gebracht haben, auf die Welt gebracht haben. Es war ein strammer Junge, der da auf die Welt gebracht worden ist. In einer sehr kuriosen Situation. Das hat es in Deutschland vorher noch nie gegeben, dass ein Wirtschaftsunternehmen namens Red Bull sagt, wir wollen uns nach Red Bull Salzburg und Red Bull New York auch in Deutschland am Markt, auf dem Fußballmarkt platzieren. Und hat den ersten Schritt gemacht, hat gesagt, wo wollen wir denn überhaupt hingehen? Und dann korrigiere bitte, wenn ich das falsch mache. Dann hat ein Beratungsunternehmen genau geguckt, wo können wir das am besten platzieren, dieses Produkt. Hat geguckt, wo ist eine weiße Fläche in der Bundesliga-Landschaft? Wo ist eine große Stadt? Wo gibt es Menschen, die das akzeptieren, die auch ein bisschen Geld in der Tasche haben, zu investieren? Und hat dann Leipzig gefunden. Habe ich da so einigermaßen richtig wiedergegeben, in kurzen Worten?
Nein. So war es nicht.
Da also muss ich deswegen, das
ja, allein schon aus dem Grunde, weil das nicht einige waren, sondern das waren im Wesentlichen Andreas Sadlow und ich, die dort den Auftrag hatten von Didi Matischitz, irgendwo zu schauen, wo kann man so eine Mannschaft platzieren, wo kann man sagen wir mal, erfolgsversprechend irgendwo einsteigen. Und wir sind dann eben losgegangen, haben Ideen entwickelt, so war's.
Und ihr findet Leipzig. Also ich habe ja dann auch überlegt, Leipzig klar naheliegend, aber ich komme auf die Idee und sage, Schleswig-Holstein, die haben noch nie einen Erstligisten gehabt. Da gab es Holstein Kiel, VfB Lübeck, damals dritte und vierte Liga. Da wäre auch freies Feld gewesen. Also nicht da oben hin, sondern lieber nach Sachsen hin.
Also erstmal haben wir ja überhaupt gesehen, wo das geht. Und ich muss, ohne noch weiter auszuholen, sagen, dass Matischitz damals es fast auch egal war, ob wir das in England, Spanien, Italien oder Deutschland machen. Es ging ihm darum, in einer der vier starken Ligen präsent zu sein, weil er eben gesehen hat, dass er mit Red Bull Salzburg dann doch nicht so weit kommt, wie er kommen wollte. So, und dann, wir waren zuallererst bei Real de Mallorca. Und da ist es dann genau wie später bei Fortuna Düsseldorf eben auch an den Mitgliedern gescheitert. Ja, die Vorstände selbst, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, die Vorstände selbst damals waren begeistert, die Vereine auch, aber die Mitglieder eben nicht so. Und da war es dann eben schwierig. Und das waren so unsere ersten Ansprechpartner, bevor wir dann auf das große Sachsen-Dreieck kamen.
Da hat die Nähe zu Dynamo Dresden nicht gestört, weil das ja mit eurer Reinpflanzung des neuen Vereins in diese Nähe, Stunde etwa Fahrzeit entfernt von Dresden, die auch von vornherein schon ein bisschen Brisanz gebracht hat, das hat also auch nicht hinderlich gewirkt.
Nein, wir wussten natürlich, dass Leipzig bzw. das Sachsen-Dreieck, wie man so schön sagen, mit 3,5 Millionen Einwohnern kein leichtes Feld ist, weil man darf ja nicht vergessen, was in Leipzig selbst vor Red Bull oder Rasenballsport, wie der Verein ja korrekterweise heißt, an Fußball gewesen ist. Da gab's Sachsen, da gab's Lok. Die beiden haben sich im Grunde genommen damals in der fünften Liga selber bekriegt. Die einen ist kein Geheimnis, politisch links, die anderen politisch rechts. Und die hatten Spaß daran, sich da die Köpfe einzuschlagen. Und plötzlich sollten wir dann dahin. Und das war natürlich eine schwierige Situation. Aber letztendlich haben wir es gemeistert.
Indem ihr gesagt habt, wir gehen nach Leipzig, das war jetzt diese Idee. Jetzt hieß es, wir fangen entweder in der Kreisliga C an und trainieren und spielen und machen und tun und brauchen da 7, 8, 9, 10 Jahre, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Oder wir suchen einen Verein, wo wir die Lizenz übernehmen können. Ist das soweit richtig?
Ja, wir haben uns natürlich erstmal informiert, was ist dort überhaupt beim Sächsischen Fußballverband in den Statuten möglich? Was kann man überhaupt machen? Und wir haben damals, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole, wir haben damals natürlich gesehen, dass da ein Riesenstadion steht. Wir wussten, dass Michael Kölmel, der ehemalige Besitzer der Kinowelt, dort nach der Wende aufgeschlagen hat und einiges tat. Und den haben wir dann auch gefragt, was können wir machen? Wie seht ihr das? Und der sagte dann selber, Mensch, kommt auch nach Leipzig, weil der hatte sein Stadion natürlich überhaupt nicht in Betrieb. Und für den war das letztendlich auch ein Sechser im Lotto, dass jetzt Red Bull mit Rasenballsport da gelandet ist. So, und dann der zweite wichtige Mann bei der Geschichte war ein Unternehmer aus Bayern, der in Markranstädt selbst eine Firma aufgebaut hat, relativ groß, und der den SSV Markranstädt da als sein Steckenpferd mehr oder weniger geführt hat. So, und mit dem kamen wir in Verbindung. Den haben wir gefragt, haben wir gesagt, Holger, hör zu, wie sieht's aus? Könntest du dir vorstellen, dass wir hier beim SSV Markranstädt mit einsteigen? Und der war auch sofort Feuer und Flamme. Und dann mussten wir eben an den Sächsischen Fußballverband, an Klaus Reichenbach. Und da wussten wir gar nicht, wo kommen wir dahin, wenn wir uns mit denen unterhalten. Und da muss ich sagen, da war sofort Bereitschaft da. Die haben alle gesagt, Mensch, wäre richtig toll, hier mal wieder Profifußball in Sachsen zu haben.
Kurz reingeschoben, als Kölmel sagte, ich habe das große Stadion, da ist nichts los. Das war noch das alte Zentralstadion mit theoretisch 100.000 Zuschauer Fassungsvermögen, mit dieser gigantischen Flutlichtanlage, wo ich immer gedacht habe, die fällt jeden Moment um. Aber das war natürlich nicht passiert.
Nein, das war schon das neue WM-Stadion, das ja zur WM 2006 gebaut worden ist. Dieses neue WM-Stadion ist quasi in diese alte Riesenschüssel reingesetzt worden und hat ein Fassungsvermögen von etwa 45.000.
Ja, wenn man sich packen bückt, kann man diese alten Stufen noch sehen. Dann die scheinen dann noch ein bisschen durch.
Also interessant ist, wenn man von oben drauf schaut aufs Stadion, dann sieht man eben den alten Kessel und in diesem Kessel drin steht das neue Stadion. Ist schon imposant.
Was mich überrascht hatte damals auch, Marc Ranstedt hat die Lizenz weitergegeben. Ich wusste nicht, dass im Oberliga-Fußball Sachsen auch Lizenzen notwendig waren, um da mitzuspielen. Das haben viele andere Fußball-Oberligen ja nicht notwendig. Ist das so ein Unikum für Sachsen? Gibt es das nur da?
Also Lizenz gibt es nicht. Auch da gab es auch damals nicht, sondern es ging um das Spielrecht. So, und wir konnten das Spielrecht für die Oberliga vom SSV Markranstädt übernehmen, allerdings nur für einen gewissen Zeitraum. Wir haben das für 3 Jahre gemacht und haben es danach auch wieder zurückgeführt. Dass das möglich war, klar, das war nur mit dem Einverständnis des Sächsischen Fußballverbands möglich. Wären wir damals, hätten wir versucht, in der Regionalliga einzusteigen, wäre das schon das Feld des DFBs gewesen. Und ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Also wir haben natürlich auch Glück gehabt, dass uns, wie gesagt, der Verband damals unterstützt hat und dass es die Regularien des Verbandes auch hergegeben haben.
Und damit war es die höchstmögliche Klasse, einzusteigen als neuer Verein, um eben, wie ich eben sagte, diese ganzen langen Wege abzukürzen und sofort hochklassig einzusteigen. Marc Ranstedt hat dann die erste Mannschaft zurückgezogen, war eine Saison lang ohne Spielbetrieb mit der ersten Mannschaft und ist dann wieder eingestiegen, eine Klasse tiefer. Und ihr habt dann quasi als Ex-Marc Ranstedt weitergespielt?
Nein, wie gesagt, wir haben das Spielrecht erworben, der ersten Mannschaft in der Oberliga, aber Marc Ranstedt hatte die zweite Mannschaft nur eine Klasse tiefer in der Landesliga und da haben die weitergemacht, haben das dann als erste Mannschaft geführt. So, das ging relativ problemlos und man muss ja dazu sagen, weil immer gesagt wird, ja, die haben sich dann da eine Truppe zusammengekauft von 25 Mann, stimmt nicht, wir haben 13 Spieler der ersten Mannschaft des SSV Marc Ranstedt samt Trainer und Betreuerstab übernommen.
Also nicht so komplett hochgekauft, wie man das ja vorurteilsmäßig sagt, sondern ihr habt das schon versucht, sportlich ein bisschen so aufzubauen, dass es eben auch erfolgreich funktioniert und nicht den Erfolg zusammenkaufen, denn das garantiert euch ja auch keiner. Jetzt war ja immer noch bisher Red Bull als Unternehmen, das Unternehmen, was sagte, wir wollen einen Fußballverein platzieren, naheliegend, mit dem Buchstaben RB, wo jedem klar ist, da steckt eigentlich Red Bull dahinter. Wie kommt man denn auf diese Lösung, Rasenballsport rauszubasteln?
Ja, das sehen wir ja, wie es bei Rot-Weiß Aalen damals als LR Aalen gewesen ist, da war es im Grunde das gleiche Strickmuster. Also irgendwie musste man schon eine Idee haben, wie man das am besten vermarkten kann. Das ist ganz klar. Und irgendwo musste schon Red Bull da mit drin sein. Wir haben damals große Schwierigkeiten gehabt, das Red Bull-Logo zu übernehmen und so weiter. Das war alles nicht so einfach. Das kann ich jetzt aber in allen Einzelheiten hier nicht erzählen. Letztendlich hat es geklappt. Und ich wiederhole nochmal, das war alles nur möglich wegen Klaus Reichenbach, dem Präsidenten des Sächsischen Fußballverbandes, und Lutz Mende, das war der Geschäftsführer. Hätten die uns nicht dermaßen unterstützt, wäre das alles gar nicht möglich gewesen.
Jetzt müssen wir aber eben, weil du LR Aalen gesagt hast, dieses Thema Leipzig zur Seite legen, um auf deine Person wieder zurückzukommen. Denn LR Aalen hat denselben Weg gemacht. Und ich möchte fast sagen, jeder spricht über Red Bull. Das ist das allererste Mal, dass ein Unternehmen sich einkauft. Das stimmt ja gar nicht, sondern du hast ja unter, wie du sagst, Rot-Weiß Aalen, Wechsel zu LR Aalen das Ganze mitgemacht. In der Bezirksliga damals, wo Rot-Weiß Aalen zu LR Aalen wurde, auch da ein Großunternehmer mit Helmut Spicker, mit der Firma La Rome, die Buchstaben LR, die er dann auch wie Red Bull später, Jahre später, muss man sagen, als Vereinsname haben wollte. Auch da hat er lange überlegt, was können wir machen? Leichtathletik und Rasensport ist die Lösung geworden. Und du hast als Trainer damals diese Mannschaft hochgebracht bis, wann bist du ausgestiegen? Regionalliga?
Ja, bis in die Regionalliga, war damals die dritte Liga. Und bin dann damals sportlicher Leiter geworden und Wolfgang Sandhofer wurde Trainer.
Also das, was Red Bull gemacht hat, wo alle sagen, das ist das allererste Mal, das stimmt gar nicht, weil ihr in Aalen mit LR Aalen und dem Unternehmersponsor Helmut Spicker, das ja alle schon 10 Jahre vorher gemacht habt. Das war eigentlich so das allererste Mal, dass ein Verein von einem Unternehmer übernommen wurde, dass der sich voll reinbrachte, hat gesagt, ich pulver euch jetzt hoch, ich bringe mein ganzes Geld mit rein. Vorgabe, ihr müsst euch allerdings umbenennen in LR Aalen, also das ist dann Leichtathletik-Rasensport geworden. Also der Vorläufer von Red Bull warst du mit dann LR, ne?
So weit würde ich nicht gehen. Wir hatten ja auch Hoffenheim damals. Wir hatten Bayer Leverkusen, Bayer Uerdingen und so weiter. Da ist es ja ähnlich, nur dass dann eben nicht eine Einzelperson so dahinter steckte, wie man eben meinte, bei Matischitz jetzt in Salzburg, sondern dass da eben ein Großkonzern hinterstand. In Wolfsburg ist es ähnlich. Da gab es auch Bestrebungen, den Verein VW Wolfsburg zu nennen. Das hat man dann nicht gemacht aufgrund der Tradition. Aber so diese Wege gab es schon mal des Öfteren, muss man sich eben nur zurückerinnern. Und in der Bundesliga haben wir das ja auch gehabt, wie ich gerade gesagt habe.
Und das war sicherlich für Leipzig ein Argument zu sagen, Mensch, wir holen den Krug, der weiß, wie das geht. Der hat das schon mal mitgemacht aus nächster Nähe, erfolgreich mitgemacht aus nächster Nähe. Der bringt seine Erfahrung mit rein und mit ihm geht es hoch.
Leipzig konnte mich nicht holen, die gab es ja gar nicht. Als ich angerufen worden bin von Didi Mateschitz, der von einem mir bekannten Spielervermittler mal drauf angestupst wurde, hier, der könnte das vielleicht, weil der hat das alles schon mal gemacht. Der hat mich damals angerufen, da gab es den Verein ja gar nicht, darf man ja nicht vergessen. Er rief mich an, sagte, du, pass mal auf, ich habe da eine Idee, könntest du dein Know-how damit einbringen? Und dann gab es ein Treffen in Salzburg, bin ich da hingefahren, dann haben wir uns zusammengesetzt und dann gab es Brainstorming. Da war der Andreas Sattlow damals dabei, Mateschitz und ich, und wir haben überlegt, was können wir machen? Das war der Einstieg.
Und der war sehr erfolgreich. Hat der denn, Mateschitz, in diesem ersten Gespräch auch gesagt, da will ich hin, mein Endziel ist Bundesliga, gerne auch international, aber lass uns erstmal schnellstmöglich in die erste Liga kommen?
Er hat gesagt, mein Endziel ist Deutsche Meisterschaft und Champions-League-Sieger.
Das hat er noch nicht erreicht. Hast du noch Kontakt zu ihm? Ist er enttäuscht im Moment?
Nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, denn das ist eben Macher und wir kennen das ja, wie das so läuft. Der hat sein Ziel vor Augen und alle anderen, er ist der Häuptling, alle anderen sind Indianer. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber das ist eben so. Ne? Im Fußball wahrscheinlich auch im Geschäftsleben. Deswegen, ich habe also keinen Kontakt mehr zu ihm. Vielleicht treffe ich ihn mal. Ich bin ja ab und zu noch mal in Leipzig bei den Spielen und dann sieht man sich vielleicht noch mal. Aber ihm ging es eben darum, nach vorne zu kommen. Er brauchte die richtigen Leute. Hat das ohne da mich jetzt selbst zu loben, aber dann eben geschafft, das Ding zu entwickeln. Ja, und man sieht ja, wo es heute gelandet ist.
Ja, so ein bisschen Enttäuschung raus, denn du bist nicht mehr dabei, muss man sagen. Da, wo es anfing, interessant zu werden, sprich Aufstieg 2, der Bundesliga, erste Liga, das Ding groß zu werden, interessant zu werden, international zu werden, da warst du nicht mehr dabei. Warum hat man dich nicht mitgenommen? Du hast ja nur als, ich habe es eingangs gesagt, Geburtshelfer ganz entscheidend dazu beigetan, dass RB Leipzig das geworden ist, was es heute ist.
Ja, nicht nur das. Ich denke schon, dass sie mir einiges zu verdanken haben, wenn ich nur daran denke, das ganze Trainingsgelände, das dort entstanden ist, das muss sich in mühevoller Kleinarbeit der Stadt abschwatzen, sozusagen durch Ratskongresse gehen, dort werben. Das war damals ein Naturschutzgebiet und lag direkt neben dem Stadion. Und da haben wir gekämpft. Ja, ich glaube, Andreas Sattel und ich, wir waren ein Jahr lang jeden Tag 16 Stunden unterwegs. Das ist, glaube ich, auch nicht übertrieben. Das haben wir gemacht, aber es ist eben im Fußball so, dass wenn dann ein Wechsel erfolgt auf irgendeiner hohen Ebene, und so war es damals in Salzburg und in Leipzig auch, dann müssen eben alle, die da drunter stehen, weichen. Wir haben das schon oft erlebt und bei mir war es dann eben so, wir sind mit 22 Punkten Vorsprung Meister geworden. Wir haben die Zuschauerzahlen von anfangs 200 bis auf 15.000 hochgebracht bei den Derbys gegen Sachsen und Lok. Also ich glaube schon, dass sich das alles sehen lassen kann, aber es gab eben bei Red Bull diese Überfunktion des Head of Global Soccer, so nannte sich das. Und da kam eben Matti Stitz damals auf die Idee, für alle Red Bull-Standorte den Herrn Beiersdorfer einzustellen. Und Sattel und ich haben dann damals Matti Stitz gesagt, er kann das gerne machen, aber nicht in Leipzig. Und dann gab es natürlich so ein bisschen Kompetenzgerangel und Beiersdorfer hat sich durchgesetzt. Sattel und Krug mussten gehen, so war es. Aber das ist nun mal so und das ist auch kein Einzelfall. Natürlich. Wäre schön, wenn ich da heute sitzen würde, wenn die gegen Juventus Turin oder gegen Barcelona spielen würden. Aber es ist nun mal so und ist auch lange vorbei.
Es gibt keinerlei Bezug mehr zum Verein. Es gibt auch keinerlei Dankbarkeit, muss man ja auch mal irgendwo sagen. Denn du hast es gesagt, ohne dich wäre das, was wir heute bei RB Leipzig erleben, gar nicht erst möglich gewesen, gar nicht entstanden. Dass man da nicht irgendwie sagt, es gab vor kurzem ja irgendwie so eine Feierlichkeit, du wirst es besser wissen, da warst du auch nicht eingeladen. Wie tut das, wenn man einem sagt, du nicht mehr?
Ich bin schon so lange im Fußballgeschäft, tut 0,0 weh, weil ich das einschätzen kann. Und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, überhaupt, ohne mich wäre das nicht möglich gewesen. Hätte es wahrscheinlich ein anderer gemacht, vielleicht auf einem etwas anderen Wege. Aber klar ist, ohne mich wären die nicht in Leipzig gewesen, sondern dann wären die irgendwo anders aufgeschlagen, vielleicht noch nicht mal in Deutschland. Das ja, aber wer weiß das noch, wen interessiert das noch, alles Schnee von gestern. Wie gesagt, das ging natürlich alles sehr schnell nach oben. Es hat mehrfach die Führungsebene gewechselt im Verein. Und ich bin mal sicher, dass ein Herr Minzlaff, der jetzt Vorstandsvorsitzender ist, oder ein Herr Wolter, der Geschäftsführer, dass die gar nicht wissen, wer ich bin. So ist das aber im Fußball. Das ist nichts Neues. Und wenn man da lange hinterherhängt, das ist nur Verschwendung von Lebensenergie.
Ja, und wahrscheinlich bringt es Magengeschwüre, indem man ständig sagt, guck mal, jetzt sitzen Sie schon wieder da. Sie sitzen da, wo ich eigentlich sitzen müsste, weil ich es verdient hätte. Aber wie du schon sagst, du wirst es jetzt selber nicht mehr ändern können. Wenn man sagt, ich kenne den Joachim Krug nicht, das mag den Hörern vielleicht so gehen, aber Fußball-Insider sollten es wissen, dass du ein erfolgreicher Fußballer warst auf hoher Ebene bei Arminia Bielefeld, ein erfolgreicher Trainer warst auf hoher Ebene. Also zu sagen, einen Joachim Krug kennt man nicht, das würde jetzt für diejenigen aber nicht sprechen, die diese Äußerung tätigen.
Ja, das sind natürlich auch Leute, darf man nicht vergessen, die natürlich auch 20 Jahre jünger sind als ich, die dann irgendwann dazugestoßen sind. Aber wie gesagt, es ist nicht so, das muss ich ganz deutlich sagen, dass ich der Sache jetzt noch irgendwie nachhänge. Ich habe etliche Jobs gemacht im Fußball, das ist ein Kommen und ein Gehen, das kennen wir. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nee, ist jetzt alles völlig egal. Nee, ich wäre schon schön, wenn ich noch dabei sein könnte oder wenn ich noch dabei gewesen wäre. Aber das war alles jetzt vor 10 Jahren. Welcher Verein beschäftigt den gleichen Trainer, Manager, Geschäftsführer 10 Jahre? Das gibt's gar nicht. Und insofern, am Anfang war ich natürlich ein bisschen sauer, weil Beiersdorfer damals gemeint hat, er könnte alles besser und hat dann fast das ganze Geschehen gegen die Wand gefahren, indem man nämlich zweimal hintereinander nicht aufgestiegen ist, musste dann auch gehen. Dann gab es nochmal kurioserweise Bestrebungen aus Salzburg, mich zurückzuholen. Und ich bin da auch damals nochmal hingefahren, wir haben auch nochmal gesprochen. Die hatten einen neuen Head of Global Soccer mit dem Detlef Cornett, der aus den USA kam und dort erfolgreich in der Soccer League gemanagt hat. Und der wollte mich unbedingt wieder nach Leipzig holen. Und ich hätte es damals wahrscheinlich auch gemacht. Aber dann hatte Matti Stitz die Eingebung, den Herrn Parkus als Trainer anzustellen, hat den so stark gemacht, dass er sich damals mit Wolfgang Loos seinen eigenen Manager mitgebracht hat. Aber gut, das war eben so und das kann man jetzt alles nicht mehr ändern.
Aber man kann vielleicht nach vorne gucken, denn die Überlegung zu sagen, ein großes Unternehmen ist bereit, Geld zu investieren, einen vielleicht so gesehen komplett neuen Verein zu gründen und zu sagen, jetzt revolutionieren wir die Bundesliga, mischen die auf und sind auch ganz oben dabei. Das ist trotz 50+1-Regel, du hast mal eben einige Beispiele genannt, Bayer Leverkusen, Bayer Uerdingen, immer ja noch möglich. Aus deiner Sicht, du hast diese Geburt RB Leipzig mitgemacht. Welches Unternehmen wäre denn finanziell in Deutschland oder auch im Ausland so aktiv zu sagen, jawohl, das Moos haben wir, wir packen das an?
Die Richtung geht in eine ganz andere. Die geht eigentlich nicht so in Richtung von Unternehmen, die dann vielleicht irgendwo als Sponsoren tätig werden, sondern es gibt ja mittlerweile, gerade in England, Einzelpersonen, sogenannte Besitzer, Inhaber, die die Vereine führen. Ich glaube, jeder Verein in der Premier League hat diesen einen Inhaber, diesen Macher, der natürlich über seine Geschäfte, klar, das Geld damit reinbringt. Aber diese Vereine haben sich im Grunde genommen komplett an eine Person verkauft. Deswegen muss ich manchmal grinsen und lächeln, wenn hier gesagt wird, ach, was ist denn da bei RB Leipzig? Das ist doch, mein Gott, da ist doch alles Red Bull und so. Ja, natürlich, klar. Frage an Borussia Dortmund oder Schalke 04, wenn jetzt Coca-Cola käme und sagen würde, Jungs, passt auf, wir sponsern euren Verein jedes Jahr jetzt mit 50 Millionen, aber wir möchten Plätze im Vorstand, Aufsichtsrat und was weiß ich was haben. Frage, was sagen die? Die sagen wahrscheinlich, nein, wir nehmen euer Geld nicht. Die würden ganz schnell mit dem Finger schnipsen und sagen, her damit. So ist das nämlich. Nur dann mit dem Finger auf andere zu zeigen, das kennen wir, das ist typisch deutsch. Und Neid ist übrigens auch typisch deutsch. Das sind so Dinge, da muss man sich jetzt gegen wehren. Das macht auch Red Bull Leipzig, finde ich, sehr erfolgreich. Die spielen guten Fußball und das ist eben eine Frage der sportlichen Anerkennung und die muss man einfach diesem Verein geben. Über alles andere kann man diskutieren.
Ist das genau der Ansatz, warum die Öffentlichkeit, die ja irgendwo auf RB Leipzig dieses Konstrukt meckert und die Fans mit Spruchbändern, was nicht alles, dass man einfach sagt, die zeigen schönen Fußball. Ich gucke mir den gerne an, wenn der live und das selten genug im Free TV gezeigt wird, freue ich mich drauf, weil Leipzig, da ist was los. Ein Spektakel, Timo Werner vorneweg. Ist das genau das Argument, was sie bringen müssen? Leistung zeigen, spektakulär, damit das Publikum sagt, es ist zwar nicht meine Idee von Vereinsstruktur, aber die kicken toll, das gucke ich mir an.
Die Kritiker sollen mal die Leute in Leipzig fragen, was die sagen. So, das ist, denke ich, interessant. Das heißt, das Stadion ist heute fast regelmäßig ausverkauft. Die Leute sind froh, dass dort wieder höherklassiger Fußball gespielt wird oder hochklassiger Fußball gespielt wird. Selbst auswärts kommt es jetzt schon vor. Klar, manchmal kommen sie nur mit 1.000 Leuten, dann werden sie belächelt. Aber zum Teil haben die auch schon mal 4.000, 5.000 mit und das wächst immer mehr. Die werden das Stadion jetzt vergrößern müssen. Da gibt es jetzt Überlegungen, da mal von 40.000 auf 55 hochzugehen. Das werden die auch machen. Ja, und wir haben es ja nicht zuletzt damals gemacht wegen der Menschen in Leipzig, weil wir gesagt haben, die haben doch hier nichts, in Anführungsstrichen nichts, was im sportlichen Bereich im Grunde genommen sie hinterm Ofen vorlockt. Und das haben sie jetzt und da sind die dankbar.
Ja, und das, was sie geschenkt bekommen haben, quasi hegen und pflegen sie, weil sie eben RB voll akzeptieren, dass der Bulle als Symbol durch das Stadion fliegt, der Stadionsprecher eher in der Moderation ein Unikat ist, muss man sagen. Das hat man so wahrscheinlich auch nirgendwo. Also sie machen das schon, sind jetzt in der Selbstvermarktung, aber eins ist auch klar, ohne die Millionen von Red Bull aus sich selbst heraus existieren, würde nicht gehen.
Heute sicherlich, damals nicht, das ist klar. Heute, denke ich, würde der Verein genügend Sponsoren finden, um das zu machen, was sie auch machen, auch diesen Etat auf die Beine zu stellen. Im Grunde genommen, wenn man es so will, könnte es sogar eines Tages so sein, dass Mateschitz mit Leipzig Geld verdient. So komisch sich das auch anhört. Andererseits ist es dann auch wieder so, wenn man mal so die Investitionen der einzelnen Bundesligisten im Spielerbereich sieht, ja, da ist Leipzig längst nicht ganz ganz weit oben, sondern die geben sogar relativ wenig aus. Wenn mich nicht alles täuscht, war der teuerste Transfer 15 Millionen und nicht wie woanders 50, 60, 80, 100.000. Also, da wird sportlich gute Arbeit gemacht, spätestens seit Ralf Rangnick.
Das ist das, was mich auch überrascht. Die haben sich muss man so sagen, hochgekauft in die erste Liga, machen dann aber nicht den finalen Schritt zu sagen, so, jetzt müssen wir noch mehr Millionen reinpacken, damit wir deutscher Meister werden, Champions League spielen und so weiter. Das war eigentlich auch bei der TSG Hoffenheim, als sie oben waren, sofort der Ansatz, na, jetzt haben wir den neuen deutschen Meister, Dietmar Hopp wird sie hochkaufen. Das haben sie beide nicht gemacht. Warum geht man dann aus deren Sicht nicht den letzten Schritt und sagt, so, jetzt geht's aber wirklich bis zum Ende? Auch damals, wenn ich zurückkommen darf, LRA, zweite Liga habt ihr gespielt. Aber dann war auch Schluss. Warum gehen diese großen Geldgeber nicht dann doch bis zum Finale zu sagen, jawohl, da oben gibt's den Meistertitel und den will ich haben?
Ja gut, in Aalen damals war es natürlich begrenzt. Klar haben wir über LR, über Helmut Spicker, damals über Jürgen Goster und so weiter schon einiges an Geldern bekommen. Aber da waren irgendwo so die 10 Millionen die absolute Grenze sind. Und dann hätten die Leute weiter von außen kommen müssen als Sponsoren. Und mit 10 Millionen kannst du nicht in der Bundesliga mithalten. Also die natürliche Grenze in Aalen war damals ganz klar und deutlich die zweite Bundesliga. So, und in Hoffenheim, wenn ich mich richtig erinnere, war es etwas anders als in Leipzig. Die haben schon für ein horrendes Geld, ich glaube 5, 6, 7 Brasilianer gekauft damals. Das hat Leipzig nicht getan. Jedenfalls nicht so in dieser Weise, sondern man hat sogar Spieler entwickelt, die aus der Regionalliga kamen, die aus der dritten Liga kamen. Und wenn man sieht, dass ein Flemming Poulsen, der heute da natürlich klar ein Starspieler ist, kann man sagen, spielt auch dänische Nationalmannschaft, aber der war bereits in der dritten Liga bei RB. Das sollte man nicht vergessen.
Also das Hochkaufen in dem Sinn ist nicht da, sondern man hat das Ziel erste Bundesliga erreicht und versucht es jetzt, sympathisch, habe ich fast den Eindruck, so hinzustellen und hinzubauen und hinzubekommen, dass der Verein aus sich selbst heraus entstehen kann, weiterentwickeln kann, mit Julian Nagelsmann, neuen Trainer, der da weiterentwickeln soll. Also man will nicht den maximalen Erfolg erkaufen, sondern tatsächlich erarbeiten, erspielen, wenn es möglich ist. Also jetzt ist man dann auf dem Weg, sympathisch auch von allen anderen akzeptiert zu werden.
Ja, das weiß ich nicht. Das ist ein langer Prozess. Die Gegner wird es geben und die wird es auch weitergeben. Ich merke das ja mal, wenn ich auf meinem Facebook-Profil mal was über Leipzig schreibe, dann habe ich natürlich 50%, die sagen ja ganz toll und 50% sagen, macht bloß den Laden dicht. Also das wird noch weitergehen und ich glaube auch nicht, dass das Ziel der Leipziger ist, überall sympathisch zu sein. Da macht man auch was falsch, glaube ich. Also das nicht, sondern sie wollen mit bodenständiger Arbeit die Dinge nach vorn treiben und gucken Sie sich mal das Leistungszentrum da heute an, das da entstanden ist, wie dort gearbeitet wird. Ich glaube, mittlerweile ist man da die Nummer 1 in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Verein dort unter diesen professionellen Umständen arbeitet. Also sie versuchen schon, Spieler selbst zu entwickeln. Und nochmal so ganz nebenbei, Didi Mateschitz könnte ja sagen, ich kaufe Neymar für 200 Millionen. Das könnte der, wenn der wollte. Er könnte sagen, warum ein Nagelsmann, was soll ich denn mit dem, den kennt keiner, junger Bursche, viel zu risikohaft, ich hole mir Mourinho und zahle dem von meinetwegen 15 Millionen im Jahr. Das könnte der ja alles. Er macht es aber nicht, weil er auf seine Leute hört, die im Grunde sein operatives Geschäft machen. Und es zeigt, dass er eben dann doch nicht einfach mal eben so die Millionen aus dem Fenster wirft, sondern er möchte schon irgendwo auf irgendeine Art und Weise betriebswirtschaftlich arbeiten. Das sieht man.
Und deswegen überdreht er nicht, sondern versucht es so aufzubauen, dass sie das Produkt, was er ins Leben gerufen hat, selber überleben kann und sich selbst quasi aus sich selbst heraus ernährt, wobei ich jetzt einen Fehler gemacht habe, dass er ins Leben gerufen hat. Ich habe ja gerade jemanden, der es ins Leben gerufen hat, nämlich Joachim Krug, mit dem ich gerade spreche, und dem wir erheblich zu verdanken haben, dass es RB Leipzig überhaupt gibt, in der Form, wie es sich jetzt weiterentwickelt hat. Du hast schon gesagt, dass du nicht nachtragend bist, aber wie viel geht verloren eigentlich an Liebe, wenn man sagt, Mensch, das sind ja doch die, da müsste ich doch jetzt eigentlich sitzen und die anderen ernten jetzt meine Arbeit, können meine Früchte jetzt quasi ernten, das ist doch auch mehr als ärgerlich, oder?
Jein, wie gesagt, ich kenne das Geschäft und das war klar, dass wir da nicht alle einen grauen Bart kriegen in Leipzig, sondern dass irgendwann mal, wie in anderen Vereinen auch, da das Personal wechselt. Und klar war es ein bisschen zu früh. Ich hätte gern schon noch mal 2-3 Jahre da mitgemacht. Das ist ja auch ganz klar. Das würde jeder andere in meiner Situation auch sagen. Aber es war nun mal so, wie es ist. Ich musste das damals akzeptieren, dass der Kollege Beiersdorfer seine ganzen Leute nach Leipzig gebracht hat und alle im Grunde genommen diesen Verein aufgebaut haben. Das waren damals der Trainer Tino Vogel, der Andreas Sattlow, meine Wenigkeit und 17 Spieler, die dann eben das Feld räumen mussten. Und ja, danach, wie gesagt, geriet der ganze Laden 2 Jahre in Stocken. Und diese Zeit hätte man sich vielleicht ersparen können, wenn man uns hätte weitermachen lassen. Aber das ist auch im Grunde genommen alles nicht bewiesen und insofern, das ist jetzt also auch schon lange her, muss ich sagen, und insofern, ich freue mich, dass ich meine Arbeit in Aalen machen darf, die ist eh schwer genug, macht aber Spaß und ja, irgendwo ist der Fußball überall gleich, ob in der Kreisliga C oder in der Champions League.
Und zur Aufklärung, in Aalen bist du als sportlicher Leiter noch beim Verein Rot-Weiß Aalen, dem Nachfolgeverein von LR Aalen in der Oberliga. Und da sieht es im Moment ganz gut aus. Drück die Daumen, dass sie vielleicht sogar aufsteigt. Dann bist du wieder da, wo du bei RB Leipzig ausgestiegen bist. So schließt sich dann doch der Kreis, zumindest was die Spielklasse angeht. Dankeschön, Joachim Krug, für das sehr, sehr interessante Gespräch. Die Hebamme, habe ich gesagt, von Red Bull Leipzig. Vielen Dank, Joachim Krug.
Gerne.
Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit Joachim Krug. Vielen Dank nochmal, dass du da Zeit für uns hattest, uns noch einmal richtig zu informieren, wie der Start von RB Leipzig denn überhaupt damals gewesen ist. Vielen, vielen Dank nochmal an Joachim Krug. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Lasst mich doch mal irgendwie teilhaben an eure Reaktion, an eure Gefühle, eure Meinungen zu Bosses Bundesliga-Blog. Ist das okay, so wie ich das mache? Möchtet ihr jetzt etwas anders haben? Gebt mir doch mal eure Kommentare. Das geht über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram oder auch ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Auf allen Plattformen bin ich vertreten und ich glaube, mit dem Suchbegriff Ralf Bosse werdet ihr mich dann schon sehr schnell finden. Das war sie also, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Dankeschön, dass ihr dabei wart und alles Gute wünscht euch, Ralf Bosse.